And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagashaw of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Ich trage auch heute die HTC Court Winter Edition in schönem dunkelbraun kombiniert mit einem silbernen High-Quality-Stick. Und das ist natürlich der Plan für heute, euch einfach diese wunderbare Cappy ein Stück weit näher zu bringen. Die Cappy sollte euch aber auch zeigen, dass eure Cappies, die ihr bestellt habt, alle bei mir zu Hause angekommen sind. Also könnt ihr euch drauf freuen. Samstag ist großes Cappy-Auspack-Event. Ich freue mich. Und damit willkommen zum Hobby Talk Live. Ich dachte eigentlich, der Hobby Talk Live wäre schon gestern gewesen auf einem anderen Kanal. Hab mich da wohl geirrt. Wir sind natürlich hier beim Original. In diesem Sinne, schönen guten Abend auch von meiner Seite.
Die Pistole. Der Schuss musste noch kommen. Das war übrigens das Intro. Mich hat man eben nicht gehört. Ist nicht so schlimm. Wunderschöne Cappy, lieber Alex. Wunderschöner Schuss. Und einen wunderschönen guten Abend an alle, die hier gerade am Start sind. Animatrix, GBCC Live, Nico Dagorn, Sportscards Fan, Goldie, Xami, Vintax Cards, Raw to Rare, Enno ist da, Magic Mike und so weiter. Sind alle am alle Start. Schön, dass ihr da seid. Wockt, irgendwie habe ich da leider gerade technische Probleme. Kriegen wir aber gelöst bis nächste Woche. Da sind wir natürlich dann auch wieder am Start. Ansonsten kommt gerne hier auf Twitch und YouTube oder hört euch den Podcast an. Alex, kennst du dieses Gefühl? Ich war einkaufen vorgestern. Hab bei Globus, das ist hier ein großer Supermarkt, mit Wurst.
Erzähl mir mehr.
Da gibt's die Fleischkäse weg übrigens auch bei Globus.
Ja. Wo gibt's die noch diese Woche?
Beim HCC-Treffen am Samstag.
Und Graded Moments Event. Du hör auf, dich da immer auszudisclaimern. Das ist genauso dein Event wie mein Event.
Das ist der Collector's Day. Das ist
aha, so nämlich.
Globus Beste, Chimey, so nehme ich. Und ich habe da Wurst gekauft. Und wenn du da mal Abendessen hast, das hatte ich heute, ich hab heute Mittag nämlich warm gegessen, dachte, ich mache ja heute Abend Abendessen, dann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss alles mal probieren, was ich am Wochenende beim Globus gekauft habe und fühle mich jetzt wie ein kleines Michelin-Männchen. Kennt man das, wenn man so frische Wurst hat und sagt, jetzt muss ich aber mal reinhauen. Bin ich der Einzige, der
das geht. Du sprichst mit einem Mann mit dem BMI rund um 55. Ich finde das schön, dass du mit deinem BMI 16 hier so humble braggerst, aber mach du einfach mal, du kleine Schleckermäulchen. Aber ich kenne das auch tatsächlich. Ich mag das total gerne, wenn man dann so einkaufen war, dann kauft man auch so geile Sachen. So ein geiler Fleischsalat, so eine geile Teewurst, so eine geile Leberwurst mit ein bisschen Trüffel drin. Ja. Ich liebe auch total so Salami in der Parmesan-Umrandung mit Trüffelstückchen drin. Ganz toll, so eine kleine Gänsepartee. Ach, hör mir auf. Ne? Das sind einfach Sachen, die unfassbar lecker sind und die müssen sofort am Abend verzehrt werden. Und zwar, okay, andersrum. Was ist dann die Foundation für dich? Was kommt da drunter unter den Belag? Mit welchem Brot, Backwarenartikel gehst du ins Rennen?
Frisches Brot, frisches Dinkelvollkornbrot vom Bäcker.
Okay, da merkt man, dass du aus der Frankfurter Oberschicht kommst. Dinkelvollkornbrot.
Das machen wir erst, seitdem wir eine Tochter haben. Tatsächlich.
Ich persönlich, ich liebe das immer sehr geil, wenn du dann so ein schönes Krustengraubrot hast. Da machst du dann nochmal so Wasser drum, haust es dann im Backofen rein. 10 Minuten, 220 Grad. Boah, mega geil. Dann kriegst du mal so einen kleinen Crunch. Es wird ein bisschen warm. Und dann schneidest du die Scheiben aber ein bisschen zu dick. So, dass deine Frau schon sagt, ajo, hast du doppelte Scheibe geschnitten? So, und dann weißt du, dann gehst du ins Rennen. Dann lässt du es kurz abkühlen, so kalt, dass diese Butter, die du drauf schmierst, nicht schmilzt. Und dann gehst du rein mit der Leberwurst, mit den Cornichons, mit dem Senf. Ich habe gerade richtig Bock auf Abendbrot, Alter.
Oh, Freunde, dann vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns Samstag. Haut rein. Kuss.
Junge, das war aber auch so. Ich habe auch heute Mittag schon an das Abendessen gedacht. Ich wusste, was im Kühlschrank ist und dachte, heute Abend freue ich mich auf die Wurst, die ich am Wochenende gekauft habe. Und das Geile ist, ich sehe gerade im Chat, dass es nicht nur mir so geht. Dir geht es so und vielen, vielen anderen auch. Dazu leckere Cornichos, genau. BBS Bock hat es auch geschrieben.
Noch letzter Tipp, bevor wir jetzt wirklich in die wichtigen Themen gehen, also dieses Brot, wie eben erklärt, dann kauft ihr euch, dann gebt ihr mal 2-3 Euro mehr aus, gebt ihr mal einen Break weniger rein, holt ihr euch einfach mal geile französische Meersalzbutter,
geil, ja,
wo diese Salzkristalle drin sind, dann macht ihr die aufs Graubrot drauf und dann macht ihr Nutella drauf. Trust me, thank me later, Freunde, das ist es. Leberwurst, ja, Goldi, aber dann nicht mit Senf, sondern mit Mostard aus der Düsseldorfer Altstadt. So, jetzt habt ihr mein Geheimrezept. So habe ich damals die Frauen verführt, mit dem Leberwurstbrot.
Ja, mit Senf ist auf jeden Fall geil. Leberwurst mit Senf kann man auf jeden Fall essen.
Oh, ja. Gut, jetzt haben wir alle Hunger. Perfekt.
Sorry, musste sein. Ja, wir haben wieder spannende Themen heute. Wir haben müssen uns auch heute ein bisschen, nicht sagen wir jede Woche, müssen uns ein bisschen ranhalten. Wir haben aber heute tatsächlich eine Podcast-Aufnahme, die wir nämlich geplant haben. Und da haben wir einen Gast am Start, auf den ihr euch, wir verraten noch nichts, sehr, sehr freuen dürft. Die Folge kommt sehr, sehr wahrscheinlich am Freitag raus. Wie immer, alle 2 Wochen und jetzt am Freitag kommt dann die nächste Episode und das ist was ganz Besonderes und wir freuen uns sehr drauf. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Man darf, glaube ich, auch schon verraten, es ist nicht auf Deutsch. Kann man, glaube ich, auch mal schon mal verraten.
Genau, es wird auf Englisch stattfinden. Das heißt, Markus ist nachher im Lead, wird das dann fachmännisch moderieren, spontane kleine Witze einstreuen. Ihr könnt euch drauf freuen. Das ist ein wunderbarer Gast, der uns da ins Haus steht. Und es ist nicht David Hasselhoff.
Genau. Was war sonst die Woche? Was haben wir, was ging ab, bevor wir gleich in die News reingehen? Letzte Woche hatten wir das Be Brothers Jubiläum. Shop-Eröffnung beim guten Dennis The Ripper. Flagship Store hat aufgemacht. Ja. Auf den Bildern, und die Leute waren ja auch, glaube ich, ein paar von der HCC mit dort. Die Bilder, der Shop sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Ist schon, steckt viel Liebe drin. Detail kommt bestimmt noch nach und nach, aber das sieht schon sehr, sehr cool aus, was man da gesehen hat.
Also, Shop sieht super geil aus. Ich würde sagen, die schon mal in London waren, erinnert mich ein bisschen im positiven Sinne an den Top Store auf der Regent Street, mit diesem hellen Holz, mit den Vitrinen, die Lösung, wie die Vitrinen der Einzelkarten da gelöst worden sind, habe ich so noch nie gesehen tatsächlich. Fand ich sehr, sehr nice. Und man kann Dennis da nur alles Gute wünschen. Hat auch einen Streaming-Raum da integriert, wo gestern wohl das Internet ausgefallen ist. Aber das gehört halt immer mit dazu, so ein paar Hiccups. Aber deswegen auch von unserer Warte aus viel, viel Glück mit dem Store. Sieht unfassbar geil aus. Du wirst das rocken. Und wenn wir in der Nähe sind, kommen wir da vorbei und werden da ein bisschen unser Unwesen treiben. Und am Samstag werden wir Leute mit HCC-Ultra-Stickern ausstatten, dass auch in Zukunft solche Läden von innen bestickert werden können, wie die Toilette im Ultra-Block der Frankfurter Eintracht.
So nehme ich. Tatsächlich, weil es gerade Whoops schreibt, hat sich doch wochenlang mit Geoff Wilson unterhalten bezüglich Planung, Umsetzung und Vitrinen im Store. Da habe ich das auch das erste Mal gesehen, glaube ich, diese hochstehenden Vitrinen. Hatte da auch schon gesagt, dass das die bessere Lösung für mich wäre als diese eben flachen Vitrinen. Finde ich sensationell cool. Ich habe auch tatsächlich, gibt es ja einen Store in den USA, der hat es digitalisiert. Also selbst die Preise, die sichtbar sind an den Karten, sind digitalisiert, was natürlich es einfacher macht, da mit den Preisen so ein bisschen auch zu spielen und anzupassen. Sorry, Alex.
Ich glaube, das sind wir, glaube ich, noch lange nicht am Ende von den Bildern und Videos her gesehen. Finde ich jetzt die Lösung bei Dennis ein bisschen cooler, ein bisschen älterer, männerfreundlich, dass man nicht so tief in die Hocke gehen muss im Card HQ Store. Weiß ich nicht, ob man sich da wirklich die Zeit nimmt, diese super hohen Vitrinen in Ruhe durchzugucken. Die sind, glaube ich, so 1,70 hoch, unzählige Reihen. Da rutscht gerne mal was durch. Ich fand das jetzt ganz, ganz cool da bei Dennis. Und wo Hoops gerade schreibt es gerade rein, ja, die Preisschilder waren da jetzt beim Opening Day auf Post-its. Das sind aber so Sachen, da kommt immer mal irgendwas nicht pünktlich. Es kommt dann erst später, die Leisten konnten noch nicht angebracht werden. Ich glaube, das sind Sachen, die kann man beim Opening verkraften. Und so wie wir Dennis kennen, wird er da nicht mit Post-its rumhantieren. Aber du hast recht, das hat man auf den Bildern schon gesehen. Aber das ist ja ein Detail, was? Ist ja egal. Ja, ein bisschen entspannt bleiben.
Was will ich auch nicht unerwähnt lassen, ging nicht mit ganz so viel Kommunikation, glaube ich, jetzt durch die Instagram-Feeds der Welt. Auch ein Laden hier in der Nähe von Frankfurt tatsächlich hat aufgemacht, nämlich in Schwalbach. Der gute Thorsten mit seinem Laden Inside the Box hat einen Laden auch aufgemacht in Schwalbach. Das liegt zwar so quasi ja 15 Minuten, 20 Minuten von Frankfurt entfernt. Und auch da gibt es jetzt einen Cardshop. Schaut mal auf die Seite vom Inside the Box, da sieht man auch ein paar Bilder. Hat es so ein bisschen mit Bildern angeteasert, aber nicht so groß kommuniziert. Aber das Produktportfolio, vor allen Dingen Sealed Waxes bei Thorsten, ist ja immer sehr, sehr groß gewesen und hat eigentlich immer alles da gehabt. Also da ist jetzt auch eine Möglichkeit, mal vorbeizuschauen.
Aber das sind wirklich so Sachen, die ich halt, also ohne jetzt Kritik zu üben, vor jedem höchsten Mut, der Laden aufmacht. Aber wenn ich einen Laden aufmache, ich würde euch auf Instagram dermaßen damit nerven, das glaubt ihr nicht. Also ich glaube so, um einfach eine Lautstärke aufzubauen und Reichweite und Traffic, muss man das, glaube ich, noch deutlich mehr pushen. Das hat ja Dennis gemacht. Lama Cards zum Beispiel haben ja erst so eine Woche vom Opening, glaube ich, ein bisschen stärker damit angefangen. Ich würde noch früher damit starten und Leute komplett mitnehmen auf die ganze Reise. Am Ende soll es jeder so machen, wie er will. Aber manchmal frage ich mich bei uns im Hobby, wir diskutieren über so viele Sachen, aber über die geilen Sachen müssen wir, glaube ich, manchmal ein bisschen mehr sprechen.
Das kann natürlich auch Strategie sein. Wir haben sowas online auch, eine Soft-Launch, ne? Dass du sagst, du willst erstmal leise starten, gucken, wie was funktioniert, bevor du halt groß irgendwie rausmachst. Das hast du im Online-Bereich auch. Kann ja sein, dass da auch eine Strategie dahinter steht vom Thorsten, dass er sagt, ich will das erstmal gucken, wie es läuft und bevor ich dann da groß rauskomme. Wenn du einen Laden öffnen würdest, käme dies ein Rolex-Fachhändler, Sanar, roter Teppich etc. Ja, ich glaube, auf jeden Fall so oder so geil, immer mehr Läden in Deutschland, wo man, wenn man mal quer durch Deutschland fährt und da mal vorbeischauen kann. Grüße an alle, die jetzt auch noch nach und nach reinkommen. Bob Malone ist da, Nico ist da, Training Cards MX, alles am Start. War noch was? Habe ich noch was vergessen?
Jo. Nö, das war ein sehr schönes Intro.
Sehr gut, sehr gut. Genau. Zu dem, was jetzt noch ansteht am Wochenende, kommen wir auf jeden Fall noch. Gehen wir mal ein bisschen in die News rein, damit wir starten.
Ein bisschen Fahrt aufnehmen jetzt hier. Fahrer. Oder soll man ein bisschen PS auf die Straße bringen oder was?
So nämlich.
Driver Seat kommen.
So nämlich.
Reiner.
So. Langfeld, lieber Alex.
Langfeld.
Da ist was passiert.
Ja, das war ja verrückt. Also Leute, Langenfeld versus der deutsche Zoll. Das hat ja so ein bisschen die Runde gemacht, haben ja Kiki und Ivan auch richtigerweise dann geteilt, wurde dann in den USA von diversen Seiten geteilt, geshared, kommentiert. Ja, die haben von Trace and Chase, glaube ich, ist es, haben sie ein Paket bekommen. Stimme ist leider etwas verzerrt, der Ton halt. Oh, komisch. Eigentlich ist auch Ton immer top bei uns. Die haben ein Paket bekommen von Trace and Chase. Haben dann schon, als sie das Paket erhalten haben, festgestellt, dass diese Banderole drum war vom deutschen Zoll, so nach dem Motto, wir haben ihr Paket geöffnet und wieder versiegelt. Dann machen sie das auf und sehen hier, das müsste, glaube ich, Certified sein, unter anderem. Mhm. Panini American Football. Dass alle Packs geöffnet worden sind. Die Karten wurden aufgeschnitten teilweise, also komplett verrückt. Die Jungs sind natürlich entsprechend fassungslos, weil, so wie ich Trace and Chase kenne, war es wahrscheinlich schon bezahlt worden. Und das halt ein Brett. Ne? Und das Schlimme ist am Ende des Tages, rein rechtlich gesehen, der Zoll darf das Ding schon aufmachen. Er darf Proben nehmen, wenn sie einen Verdacht haben. Das ist soweit auf der Gesetzesseite in Ordnung. Aber es ist natürlich kompletter Schwachsinn, was da passiert ist. Also ich glaube, da gibt es keinen, der daran was Positives gefunden hat oder da den Zoll verstehen kann. Also ich war wirklich geschockt, als ich das gesehen habe, oder? Markus, was ist dein Take dazu?
Safe, ja. Ich schreibe gerade, La Cucaracha printed in Mexiko, bestimmt werden da Drogen gesucht in den Karten drin. Also es ist schon krass, ich weiß halt nicht, weil ja da durchaus auf den Zoll irgendwie gehauen wird, ob es, also so richtig 100% wissen, dass das der Zoll war, kann man ja jetzt ja auch nicht. Ich meine, der Zoll kann zwar reingeguckt haben, die haben ja den Aufkleber drumherum gehabt, aber nach dem Zoll haben ja auch noch Leute das Paket in der Hand. Oder? Also, oder habe ich da irgendwas übersehen?
Ja, dann hättest du ja dann, also dann hättest du ja dann die Zollbanderole aufmachen müssen.
Das weiß ich nicht. Man sieht
die Frage ist. Ja. Ja. Genau, also du hast eigentlich ja verschiedene Übergabepunkte. Du weißt natürlich nicht, ob da irgendwie von, weiß nicht, vom Großhändler zu Trace and Chase irgendwas passiert ist oder schon vorher irgendwas passiert ist oder auf dem Weg von Trace and Chase nach Deutschland was passiert ist. Aber eigentlich, wenn der Zoll das aufgemacht hat und dann hat es dann versiegelt, würde man das ja sehen, wenn man es wieder geöffnet hätte. Mhm. Witzigerweise war es auch mein Gedanke, ganz kurzzeitig, wer sagt denn, dass das Ding nicht schon so zerrupft beim Zoll angekommen ist? Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja, das meine ich ja. Also.
Mir ist das komisch, wenn ich ehrlich bin. Also, ich verstehe nicht, warum sie alles aufschneiden sollten. Also, irgendwas passt da an der ganzen Geschichte nicht. Hat denn Trace and Chase dazu irgendwas geschrieben? Weil ich konnte nichts sehen tatsächlich auf Instagram, ob die irgendwas kommentiert haben oder so.
Ist wohl mit einem anderen Paket von Trace zu einem anderen Kunden ebenfalls passiert, schreibt Goldie. Was ja eher dafür spricht, dass es nicht bei Zoll lag, im Zoll lag. Also.
Das ist wirklich komisch, ja. Weil das würden die nicht machen. Also nee. Normalerweise, also beim Zoll ist es wirklich so, die sehen ja, dass die Dinger versiegelt sind. Dann würde man beim berechtigten Verdacht dann so einen Abstreiftest machen. Dann würde man einen Drogenspürhund da einmal drüber laufen lassen. Das Ding natürlich einmal auch durch den Scanner schieben. Aber dass man alles so aufschneidet, finde ich jetzt ein bisschen sass, wie man auf dem Frankfurter Hauptschulschule sagen würde. Wir bleiben da einfach mal dran. Vielleicht passiert ja irgendwas, weil merkwürdig ist es schon. Für die Jungs tut es mir unfassbar leid. Ist natürlich Quatsch, wenn du sowas kriegst. Aber ich glaube, da muss man einfach mal auf Ursachenforschung gehen.
Goldie war im Shop, als sie das aufgemacht haben. Goldie war, ging das, waren alle Boxen so oder war das Case halb okay und halb nicht okay? Kannst du mal, was du mitbekommen hast, vielleicht nochmal kurz hier reinschreiben. Und Whoops hat Bock. Ich finde, wir sollten der Sache nachgehen und wir haben den Kommissar damit definiert. Whoops ist am Start. Good luck. Wir sind dabei.
Genau, sehr gut. Ja, Kracher.
Vielleicht, wenn du gerade dabei bist, Whoops, kannst du ja mal gucken, ob du auch rausbekommst, wer im Laden bei, ich weiß gar nicht, ob ich hier ein Bild auch dazu habe. Aber
Tom Brady.
Ja, weil Tom Brady eingebrochen hat.
Das ist auch verrückt. Bei Tom Brady wurde tatsächlich eingebrochen in den Laden und es wurden auch Karten entwendet. Das ist halt ein ziemliches Brett. Also wir hatten das jetzt ja auch in Deutschland gehabt, die letzten Wochen leider, dass bei den Card Buddies einer rein wollte. Einer ist bei ETA Grading, glaube ich, irgendwie eingestiegen und hatte auch leider Karten entwendet. Und jetzt ist es auch bei Tom Brady passiert in den USA, dass da in einen Laden eingebrochen worden ist. Bei dem Einbruch wurden keine Zielprodukte geklaut, sondern Karten in Slabs. Und das finde ich dann immer relativ spannend, weil du kriegst die Dinger halt super schwer verkauft. Also die ploppen halt meistens irgendwann nochmal auf. Weiß nicht, ob man sich da jetzt so einen Gefallen mit tut. Bin jetzt aber auch kein Einbrecher-Dieb. Ja, ist jetzt nicht mein Berufszweig. Aber finde ich schon ziemlich crazy, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Wenn ich es richtig gelesen habe, war es tatsächlich auch kein klassischer Einbruch, sondern ein Täter, der quasi die fehlgeschlagene Kartenzahlung manuell irgendwie überbrückt hat und dadurch Karten im Wert von 10.000 Dollar knapp mitgenommen hat. Ich glaube, da war es jetzt nicht diese klassische, ich spreche jetzt in den Laden ein, sondern eher dieses Kreditkarten-Thematik. Und 10.000 Euro ist wahrscheinlich für den Laden auch noch gut verschmerzbar, auch wenn es natürlich auch da wieder kriminelle Energie am Start ist. Goldfinger schreibt noch: zwei Hobbyboxen geöffnet, der Rest war versiegelt. Dann geht's ja in Anführungszeichen zum Glück noch. Ich dachte, da ist jetzt wirklich das komplette Case hinüber. Aber zwei Boxen, es sind zwei zu viel, aber immer noch verschmerzbar wahrscheinlich. Genau. Dann geht's weiter mit PSA.
Ja, PSA ist weiter auf Expansionskurs und neben Frankfurt, was sie announced haben, machen sie jetzt die nächste Grading Facility auf in Hongkong tatsächlich. Sagen natürlich auch nochmal, riesengroßer Markt, auch für PSA, wollen da den Sammlern auch nochmal einen etwas besseren Service bieten. Kürzere Wege, schnellere Turnaround-Zeiten und jetzt natürlich auch mit der Facility in Hongkong ist für PSA Meilenstein, den sie da erreicht haben. Ich glaube am Ende des Tages, dass es auch da der nächste logische Schritt war, dass PSA da eine weitere Facility aufgemacht hat. Wird natürlich dann auch nochmal ein bisschen auch die Submissions in USA und auch nächstes Jahr dann in Deutschland entzerren. Auch in Japan entzerren, wenn du noch Hongkong als Facility mit dabei hast, ist das, glaube ich, nicht verkehrt und für PSA, glaube ich, mehr als nur logisch, da noch was aufzumachen.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, der Standort, man sieht auf jeden Fall sehr, sehr klar die Strategie von PSA. Da stand mal irgendwo drin, wir expandieren und das sieht man jetzt in den Maßnahmen nach Deutschland, auch jetzt Hongkong am Start. Was denkt ihr, was denkst du, was wären noch so potenzielle Länder, wo man, wenn man den Expansionsplan reingucken würde, was da draufsteht als nächstes?
Ich würde tatsächlich sagen, entweder UK oder Australien.
Australien steht ja auch mehrfach in den Kommentaren tatsächlich.
Weil Australien ist, also ich glaube, wir blenden Australien immer so ein bisschen aus und sagen, komm, die sammeln eh nur Kängurus. Aber Australien ist schon ziemlich heavy, was das Sammeln angeht. Ne? Die sammeln ordentlich, die sammeln auch gerne High-End tatsächlich. Und ich glaube, da würde es absolut Sinn ergeben. Einfach nur auch für das Thema Turnaround-Zeiten und auch Sicherheit. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass dann irgendwann nochmal Australien da auf die Agenda kommen wird. Ja. Maybe, ich weiß es natürlich nicht.
Ja, Australien würde ich da auch nach ganz oben setzen, tatsächlich. UK wäre wahrscheinlich jetzt, da Deutschland da ist, nicht mehr ganz oben, aber wahrscheinlich aufgrund der Lage und aufgrund der restlichen Firmen, die dort ansässig sind, wahrscheinlich auch nicht ganz, ganz, ganz abwegig. Ja, aber Australien würde ich auch ganz nach hoch setzen. Animatrix anscheinend auch. Da gab es was bei GameStop, Leute. Da gibt es auch jede Woche irgendwie was Neues.
Das ist auch geil. Und als ich das so gelesen habe, und also erstmal die News und dann können wir ein bisschen über GameStop philosophieren. GameStop hat jetzt ein Trade-All-Event gelauncht. Also man kann dann bei GameStop im Rahmen dieser Trade Night abends so ziemlich alles traden, was einem lieb und wertvoll ist. Juri reinschreibt, GameStop gibt es leider nicht mehr in Deutschland, aber in den USA erleben die, glaube ich, gerade so ein bisschen ihren zweiten Frühling, wenn ich ehrlich bin. Haben da richtig schönen Turnaround geschafft mit dem tradierten Modell, gebrauchte Spiele zu verkaufen, gebrauchte Konsolen zu verkaufen und physische Spiele zu vertreiben. Haben sich dann natürlich mit PSA und mit Ned Turner, müsste glaube ich auch im Aufsichtsrat von GameStop sitzen, da die richtige Person auch an Bord geholt. Und machen jetzt gerade lange Meter, wo es um Collectibles geht, wo es um Sportkarten geht. Und auch jetzt um alles. Trade Anything Day, wie gesagt. Man kann da alles vertraden, die Schwiegermutter, das Auto der Schwiegermutter, den Ehering, feel free, könnt alles da reinwerfen für eure Messi-Kaboom. Finde ich geil. Wie findest du es, Markus? Wird das dann so ein moderierter Trödelmarkt oder wie stellst du dir das vor?
Also erstmal muss man vielleicht dazu sagen, das ist ja auch geil, das kam erst raus und dann kurz danach hat irgendjemand diese Liste veröffentlicht, was man nicht zurückgeben darf oder eintauschen darf, inklusive lebende und tote Tiere. steht in zum Beispiel mit in dieser Liste, also das fällt schon mal raus. Alkohol, Drogen kann man leider auch nicht eintauschen, Liquids, Chemicals, Laptops und so tatsächlich glaube ich auch nicht. Also da waren schon, die Liste war glaube ich dann nicht mehr so klein, da muss man dann schon nochmal drauf gucken, was da kommt. Mich würde auf jeden Fall gleich mal interessieren, was der Chat und du da eintauschen würdest, wenn ihr da jetzt in eure Schränke schauen würdet. Grundsätzlich eine coole Idee. Dieses Recyceln oder Trade Anything, ist natürlich jetzt nochmal ein bisschen anderes, dieses Traden, aber dieses Recyceln, zum Beispiel Ikea, konntest ja auch alte Möbel zurückgeben, hast dann dafür irgendwie Geld bekommen. In dem Fall ist dieser Trade-Part irgendwie interessant und steht und fällt natürlich mit dem Value, der da angegeben ist. Ne? Ich finde das natürlich wahrscheinlich schon challenging, zu sagen, was hat das jetzt für ein Value, den du jetzt hier eintauschst, dieses und jenes, wenn man wirklich da alles abgeben kann. Aber das ist eine coole Idee. Also so oder so spannend. Und GameStop damit die Frage, ob sie irgendwann mal ihren Namen ändern. Ist dann halt nicht mehr so viel Game am Start ist. Oder ausschließlich Game.
Ja, aber ich muss jetzt sagen, also ich finde es jetzt wirklich immer trauriger, dass es die halt nicht mehr in Deutschland gibt. Also ich glaube, die haben wirklich ein Jahr zu früh hier den Stecker gezogen. Also ich bin der festen Überzeugung, vielleicht übersehe ich auch etwas, dann kann das gut sein, ne, dann auch mehr Kulpa an der Stelle. Aber die hätten hier so viel Potenzial gehabt. Ne? Ja. Machst du eine Tops-Direct-Partnerschaft, PSA-Submission, du hast dann den PSA-Vault auch im Rücken von Europa aus. Wie geil ist es denn bitte? Und vor allem auch Lage. Ne? GameStop hatte in jedem sehr guten Shopping-Center, hatten ihren Store gehabt, hatten in jedem frequentierten Einkaufs-Mall-Setting auch ihre Locations, ihre Stores mit einem guten Footfall und so Spielereien. Also ich finde super, super schade, dass sie hier nicht die Kurve bekommen haben. Und ich bin nach wie vor der Meinung, die haben den Stecker ein Jahr zu früh gezogen. Ich glaube, das hätte hier durchaus funktionieren können, auch gerade mit dem Pokémon-Hype. Wurde ja eben auch geschrieben, waren da ja auch eigentlich immer schon drin. Man konnte da immer mal Karten kaufen, auch ein paar Figuren kaufen. Aber ich bin der Meinung, das hätte hier in der Kombination mit dem PSA-Setting sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, für PSA wäre super interessant gewesen, Markus, weil du dann halt dieses ganze Thema Ankauf von Karten in Europa für PSA viel, viel hättest besser steuern können mit Qualitätskontrollen, kein Stress mit Zoll, kein Stress mit Payment. Ärgerliche Nummer auf jeden Fall.
Safe, ja, das stimmt. Rede.
So nämlich.
Die Frage ist nur, also ausgestopfte Tiere werden zum Beispiel erlaubt. Was machen die mit denen? Also wird so ein GameStop dann zu so einem Trödelmarktladen, dass sie dann die Sachen dann da ausstellen? Und das frage ich mich halt so ein bisschen.
Ich glaube tatsächlich, dass du da keinen ausgestopften Fuchs sehen wirst. Oh Gott, das muss ich schon gehen. Ich finde es eigentlich total smart, dass sie es machen, weil ich habe zu Hause so viel Gerümpel rumliegen, wo ich mich da auch manchmal frage, ja, zum Verkaufen eBay Kleinanzeigen ist wieder anstrengend, dann ist wieder letzter Preis und dann kommt die Person nicht und dann bringt die wieder 5 € zu wenig mit. Aber wenn du einfach, sag mal, diesen ganzen Gerümpel mit zu GameStop nehmen kannst, knallst das den auf den Tresen und dann kriegst du dafür irgendwie Pokémon Booster oder Hobbyboxen oder was auch immer. Ja, ist doch geil. Ich meine, zu Hause liegt das ganze Gerümpel ja eh nur rum. Weißt du? Aber ich finde das eigentlich ganz charmant. Ich vermute mal, dass GameStop einfach alles danach weiterverkaufen wird. An Trödel, Großhändler, wie auch immer, die Sachen dann einfach in ihren Stores verkaufen. Da wird sich GameStop, glaube ich, jetzt nicht die Hände dreckig machen und da so einen ausgestopften Fuchs verkaufen.
Man weiß es nicht. Wer weiß.
Man weiß es nicht.
Aber spannend zu beobachten. Es soll auch bald die genaueren Modalitäten, glaube ich, nochmal ein bisschen detaillierter ausgeschrieben werden. Los geht's am 6. Dezember am Trade Anything Day. Ein weiterer Day, der irgendwann mal bald kommen kann, der hat's mal knallen lassen, der André am Wochenende. Haben wir ihn auch direkt schreiben müssen mit dieser Info hier. Und zwar John Cena x GSG hat er da gedroppt. Mehr Infos folgen. Der Gute hat ja schon dieses Treffen mit Bret Hitman Hart organisiert, mit Tatanka organisiert Und da bahnt sich jetzt quasi, das darf man, glaube ich, da rauslesen, ein Treffen mit John Cena raus. Das ist natürlich schon ein Brett. Also ohne die anderen jetzt kleinreden zu wollen, gerade Bret Hitman Hart, natürlich eine Riesenlegende. John Cena halt jemand, der mehr oder weniger fast noch aktiv ist. Ich glaube, der hat jetzt aber dann auch aufgehört oder hört gerade auf, ist aber natürlich gerade momentan extrem im Hype am Start. Und den dann irgendwie zu besorgen für ein Treffen, habe ich André auch gesagt, echt so krassen Mehrwert für alle Wrestling-Fans und generell Sportfans, den ihr hier bietet oder ja, gerade in Deutschland hier auch bieten kann mit den Ganzen. Das ist schon sensationell und da dicke Props gehen raus an André. Und wir sind gespannt. Gehst du da hin? Willst du da hingehen, John Cena?
Nö. Also John Cena ist mir schon im Begriff, wäre jetzt auch einer der drei Wrestler, von denen ich mir eine Karte kaufen würde. Ich würde mir tatsächlich dann aber eine Tops Transcendent Karte von John Cena holen. Ich würde mir jetzt da nichts unterschreiben lassen. Aber es ist mega, mega geil, ne, was André da mit GSG macht, was die hier für Jungs ranbringen. Das ist jetzt ja auch kein B-Tier-Wrestler. Das ist, glaube ich, für einige der GOAT, auf jeden Fall Future Hall of Famer und Top-Wrestler. Also ich glaube, dazu kann man nichts, da wird man auch nichts Negatives zu finden. Sollte man auch nicht, weil es einfach geil ist, was André da macht. Für mich persönlich wäre es aber jetzt nichts tatsächlich, weil ich da jetzt einfach nicht tief genug drin bin, um mich dann dahin zu stellen und mir ein Interview anzuhören und ein Signature abzuholen. Das würde ich jetzt nicht machen. Würdest du hingehen?
Je nachdem, wo es ist, glaube ich. Also je nach Entfernung würde ich es mir überlegen. Tatsächlich, wenn es danach geht, hätte ich eigentlich zu Bret Hitman Hart fahren müssen, weil das für mich so die Legende meiner Kindheit war. Ich bin da jetzt heute mehr so oder weniger nicht so tief wie damals im Wrestling, muss ich dazu sagen. Deswegen wahrscheinlich eher nicht. Aber ich kann mir vorstellen, für die Wrestling-Fans da draußen ist das ein mega Erlebnis, den Guten mal dann auch nochmal zu treffen. Von daher.
Das ist halt, das, ja, zu 1000%. Das ist halt komplett verrückt. Also ich meine, das ist, wie wenn du die Möglichkeit hättest, dass GSG, ich sag mal, Messi oder Ronaldo zu einer Signing-Stunde holt. Ich meine, das ist fürs Wrestling halt nichts anderes. Ne? Also ich glaube schon, du kannst John Cena in Sachen Popularität und Bedeutung für den Sport in dem Moment, würde ich den schon auf die GOAT-Stufe stellen. Und ich glaube, für viele, die hier sich die Kämpfe nachts angucken und dafür bezahlen und sich einen Wecker stellen, ist das, glaube ich, eine unfassbare Möglichkeit. Und ich gehe davon aus, abonniert GSG, wenn es Newsletter gibt, tragt euch da ein, weil ich glaube, wenn da die Tickets rauskommen, die werden nicht lange halten. Also ich glaube, das Thema ist dann sehr schnell abgefrühstückt.
Ja, das glaube ich auch. Man munkelt, dass das Signing in Rom stattfinden wird, sieht man ja im Hintergrund. Das, glaube ich, war eher so ein Design-Thema, aber kann natürlich sein, dass das auch in Rom sein wird. Coole Sache auf jeden Fall, behalten wir im Auge. Grüße an André, sehr, sehr cool. Übrigens, John Cena war auch mal auf oder ist immer noch auf OnlyFans, für die es interessiert. Oder
echt? Ja. Hat John Cena einen OnlyFans-Account?
Hatte mal einen, ich weiß nicht, ob er ihn immer noch hat, aber hatte mal zumindest einen.
Das ist wild.
Ja.
Das ist der Welt. Animatrix, ich sage schon immer, GSG macht mehr für unser Hobby als jeder andere. Nicht nur Grading, eine eigene Cardshow, die Stars, die an den Start bringt. Zu 1000% Animatrix. Ne, dazu kann man, also wie gesagt, ich glaube momentan, und ich glaube, das ist gerade so ein Thema, auch im Hobby, weil gerade so viel Negatives läuft, dass man immer so in diese Richtung kippt, irgendwas Negatives suchen zu wollen oder zu wenig über die positiven Sachen spricht. Und das kann ich so unterschreiben. Ja, ich meine, hol mal Bret the Hitman Hart nach Deutschland, hol mal John Cena nach Deutschland. Das ist jetzt irgendwie eine Sache, die nicht ganz so einfach ist, auch logistisch nicht so einfach ist. Ich meine, John Cena wird ja, glaube ich, auch in Düsseldorf nächstes Jahr sowas, hatte ich mitgekriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich in dem Setting dann irgendwie ablaufen wird, wenn er dann eh in Deutschland ist. Aber trotzdem, ne, das ist ein großer fahrender Zirkus und macht der WWE da mal klar, ey Bruder, wir brauchen einmal John Cena für so ein kleines Tagesevent. Das ist auf jeden Fall logistisch und Sachen Kommunikation ziemlich aufwendig.
Ja. Was auch aufwendig war,
Jo.
Snipe. Und ich glaube, da kannst du aus First Hand berichten, weil du selber aktiv warst in dem Moment.
Ja, Snipe. Also was soll man dazu sagen? Nochmal ganz kurz für die, die es nicht mitbekommen haben. Wir hatten es, glaube ich, vor 2 Wochen im Hobby Talk thematisiert. Propstein 123 ist, glaube ich, einer der größten oder war einer der größten eBay-Verkäufer, was Sportkarten angeht. Und Propstein 123 dachte sich so, boah, nee, eBay ist gerade voll nervig mit ihren Gebühren und die kommen uns nicht entgegen und irgendwie alles gerade voll blöd. Haben dann einen Chef-Move gemacht und haben gesagt, okay, ganz ehrlich, eBay, dann gehen wir von eurer Plattform runter und machen eine eigene Plattform. Die Plattform heißt Snipe. Und da sind jetzt von gestern auf heute die ersten Auktionen ausgelaufen. Und wir hatten das ja im Podcast gesagt vor 2 Wochen, weil manchmal gibt es hier auch sinnvolle Themen, die man hören kann, ihr kleinen Halunken da draußen, dass wahrscheinlich einige Karten sehr günstig auslaufen, weil natürlich Snipe aufgrund der Jugendlichkeit der Plattform noch nicht die großen User hat, noch nicht den großen Traffic hat. Und so kam es dann auch tatsächlich. Ich hatte mich auch angemeldet auf die ein oder andere Karte geboten. Ist ja ganz klar, 150 Euro Maximalgebot. Ihr kennt das alte Spielchen von Papa. Und hat mich schon gefreut, weil ich mir dachte, ach, guck mal, die Mickey Mantle 52 läuft aber gerade doch sehr, sehr günstig aus. Und hat mich schon gefreut, wenn ich ehrlich bin. Und dann gab es E-Mails und Pop-Ups. Und ja, was passiert? Snipe hat die Auktion annulliert. Ne? Und haben gesagt, es gab da technische Schwierigkeiten und technische Probleme und deswegen hat das dann dazu geführt, dass nicht alle die gleichen Möglichkeiten hatten zu bieten, weil bei einigen gingen die Gebote nicht durch, bei anderen gingen die Gebote nur zum Teil rein. Also wenn die Karte bei 100 Euro stand und mein Maximalgebot war 150, habe ich die Karte zwar hochgeboten, aber mein 150-Dollar Gebot wurde dann trotzdem nicht eingeloggt, also wohl eine ganz merkwürdige Nummer. Leute konnten, kamen aber nicht mehr auf die Seite drauf, Leute konnten nicht bezahlen, also komplettes Chaos, Gebote wurden auch nicht mehr angenommen und deswegen hat dann Propstein aka Snipe gesagt, ja gut, dann annullieren wir eigentlich alles und fangen nochmal bei Null an, damit wir die Chance haben, die Karten für Comps zu verkaufen. Sorry an der Stelle. Und da stehen wir jetzt gerade und viele Menschen gucken ziemlich verärgert in die Röhre, weil machen wir uns nichts vor, man hätte da schon den einen oder anderen Schnapper machen können gestern Nacht. Ja.
Deine innere Stimme hat gerade gesagt, dass da steckt so ein bisschen bewusstes Steuern dahinter.
Ja.
Also ich habe ja auch, wir hatten glaube ich kurz danach auch geschrieben, ich habe dann irgendwie mal auf X geguckt, was da so abgeht. Da hat auch der ein oder andere irgendwie geschrieben, dass das der gute Slap Squatch Sports Cards, auch relativ viel Follower, auch ähnlich so wie das du gerade beschreibst, irgendwie Gebote wurden nicht registriert. Irgendwann kam die Seite, wurde nicht geladen. Also man liest halt aber auch schon raus, dass es jetzt nicht extra war, zumindest, dass es halt schon auch technische Probleme gab, ob die jetzt, wo die ja auch immer herkamen, aber es schien ja schon technische Probleme gegeben zu haben in dem Moment und nicht irgendwie.
Ja. Das Schöne ist ja bei uns beiden, wir haben ja dazu auch geschrieben und ich habe schon gemerkt, wie du mich wieder runterholen wolltest. Ne? Du warst dann wieder der Versöhnungs-Markus und hast dann gesagt, guck mal Alex, das ist eine neue Plattform, die führende in Europa, nee, Moment, die führende in Amerika, dann Snipe. Und das kann mal passieren. Und sei nicht immer so kritisch. Und Alex, fahr jetzt mal runter. Du kommst wieder Blutdruck. Du bist dick, übergewichtig. Dann kippst du um.
Hab ich nicht gesagt.
Das hast du gesagt. Das gebe ich dir auch, Markus. Ich höre dich und ich bin emotional verfügbar für dich in diesem Moment. Aber ich bin der festen Überzeugung, die haben uns mal schön Volley genommen. Weil die haben gesehen, die Karten gehen viel zu günstig weg. Nicht alle. Einige Karten gehen zu günstig weg, haben die keinen Bock drauf. Und ich bin der festen Überzeugung, du kannst ja schon auch im Backend steuern. Da klickst du halt einen Haken um und sagst halt, Gebote werden nicht mehr angenommen, Kreditkarten werden nicht mehr belastet. Und dann ist das Thema halt durch. Ne? Und ich lass sie da nicht mehr raus. Das Thema ist durch. Die haben mich in meine Mantle 52 gebracht. Ich habe schlechte Laune und come at me. Ich gehe jetzt einfach auf andere Plattformen. Scheiß drauf. Ich fühle mich wirklich betrogen. Bin nicht ehrlich, ich fühle mich betrogen von denen. Wenn du so eine Plattform machen willst und du machst so einen Aufriss, da muss es funktionieren. Und da gibt es keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung, wirklich nicht. Wenn das in Deutschland passiert wäre, weißt du, was dann los wäre? Meine Güte. Ja. Ich würde es ja gar nicht wissen.
Ja. Also es ist, glaube ich, jetzt die Konsequenz, ist diese 200, 300 Listings, die da ausgelaufen sind, wurden runtergenommen, es wurde alles storniert und so wie ich es jetzt gelesen habe, sollen diese quasi dann irgendwann neu eingestellt werden. Ja, es waren, was noch dazu dabei stand, kaum Filtermöglichkeiten und die Suchfunktion, die praktisch unbrauchbar ist. Konntet ihr das bestätigen? Also kann man da filtern?
Ja, es war total ruckelig.
Ja, okay.
Nein, es war total hakelig. Man musste da immer eintippen und nochmal refreshen und den Filter nochmal anders stellen. Das hat jetzt nicht alles sehr, es hat jetzt nicht alles funktioniert. Ne? Also es war jetzt nervig. Also die Handy-App von denen war halt echt nicht so der Kracher, aber so ist es halt eben manchmal. Was willst du halt machen?
Ja. Ist Alex nur bei mir abgehakt? Tatsächlich, Alex, bist du bei mir auch immer mal wieder kurz abgehakt. Ich weiß nicht, ob das an eurer Düsseldorfer Internetleitung wieder mal liegt. Aber es geht, glaube ich, noch. Sagt gerne im Chat Bescheid, aber ich glaube, es sind immer noch mal kurze Haken nur drin. Ne? Ja, haben wir auf jeden Fall im Auge. Die Webseite ist auf jeden Fall down. Also wenn man jetzt auf snipe.com geht, da steht, wir haben technische Probleme mehr oder weniger und wir melden uns irgendwann da mal wieder, wenn das dann wieder funktioniert. Und ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechter Start für Snipe und die Frage ist, wie es dann damit weitergeht. Definitiv. Die Bots zum Hochbieten waren einfach nur auf eBay programmiert. Na gut, aus dem Palast geht halt nichts raus und rein.
Alter, oh mein Gott, ich kann das nicht mehr.
Ja.
Wow.
Neben Snipe gibt's aber auch, das ist aber, ging so ein bisschen unterm Radar tatsächlich, gibt's so ein bisschen, ja, ich sag mal, unter der Community noch, es ist nicht groß an die große Glocke gehangen worden, so ein bisschen Rumortes bei ComC anscheinend. Und zwar der gute Run Good Life, auch auf Instagram, einen relativ großen Kanal auch auf X, auf beiden Kanälen und ist anscheinend auch ehemaliger Mitarbeiter in einer relativ hohen Position gewesen bei ComC und hat anscheinend auch da durchaus noch Kontakte zu ComC. Und der sagt, das ist tatsächlich momentan so ein bisschen bei ComC rumort, was die Leute, die dort sind oder berichten aus dem Standort, dass der ein oder andere dort nicht so ganz happy ist momentan. Und ja, also es ist, wenn man mal guckt, Run Good Life hat zwei relativ lange Posts, auch von zwei Personen, die dort nicht mehr arbeiten. Kurz zusammengefasst, was seiner Meinung nach der Grund ist, dass man dort mehr oder weniger nicht mehr selber entscheiden kann. Alles über Management-Ebene läuft. Hatte irgendwie so ein Beispiel in irgendeinem X-Post gab es, dass man irgendwie für eine $200 Entschädigung irgendwie 40 Leute in CC nehmen mussten für eine E-Mail, bis man dann entscheiden durfte, dass man etwas zurückerstattet. Und dass der ein oder andere dort auch gegangen ist, der dort quasi den Laden zusammengehalten hat. Und ja, momentan einfach das eher in die falsche Richtung geht. Er sieht jetzt keinen kompletten Kollaps, aber er sieht schon, dass ja der Weg in die falsche Richtung geht. Dass das jetzt morgen nicht komplett down ist, hat er auch nochmal betont. Das war ihm, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Also scheint so ein bisschen bei ComC zu rumoren. Ich muss sagen, ComC ist so ein bisschen bei mir, ich habe lange nicht mehr bei ComC gekauft. Ehrlicherweise habe ich früher öfter mal, ich habe auch zwei, drei Karten mir letztens von Shipman Cards herholen lassen, aber gekauft, aktiv auf ComC war ich schon länger nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, ob ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, ob du welche gemacht hast, Alex, teilt's gerne mal in den Chat oder teil du gerne mal, Alex, bist du aktiv da oder momentan eher nicht?
Nee, ich habe da auch noch nie, ich habe da mal was gekauft, glaube ich, und an mein Shipman Cards Postfach schicken lassen, habe da aber auch kein Account oder auch kein Vaulting genutzt, wenn ich ehrlich bin. Wenn man sich das jetzt mal so durchliest, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, sich halt darüber zu beklagen, ne, hier Management und da Freigabegrenzen und da gibt es Prozesse. Ja, ComC wird halt eben auch immer größer mit der Zeit und desto größer du wirst, umso mehr Hierarchieebenen gibt es dann auch. Das kann man dann gut finden oder auch schlecht finden, aber am Ende ist es halt eben eine Realität. Weiß nicht, in welchem Setting One Good Life da angefangen hat, wenn das natürlich so eine Start-up-Mentalität ist und wir sitzen alle auf Bierkisten und kichern den ganzen Tag. Ja, dann ist das extrem romantisch natürlich. Aber so funktioniert es halt eben nicht, wenn du eine große Firma bist, die Millionenumsätze fährt. Und da musst du schon ein bisschen drauf gucken, wie entschädigst du, was ist der Prozess für eine Entschädigung, weil ansonsten ist es Tür und Tor geöffnet, dass du da die Firma auch um Geld betrügst. Ne? Und ich glaube, den Aspekt sollte man dabei auch nicht außer Acht lassen. Und das ist jetzt ein Blickwinkel von ihm als Ex-Mitarbeiter, als scheidender Mitarbeiter. Spannend ist es natürlich immer, was das Unternehmen dazu sagt, ne? Wie die Themen da sehen. Und ich glaube, da sollte man sich immer noch die zweite Seite anhören, bevor man dann urteilt über ComSci, weil ich glaube, was man so mitkriegt, ist ja, die machen einen guten Job. Für uns in Europa ist es, glaube ich, eine sehr komfortable Lösung für die, die keinen Bock auf Ship My Cards haben oder Gysi, komplett fair. Von daher einfach mal abwarten, ob sich ComSci dazu äußern wird.
Ja, genau, das ist wichtig zu sagen. Es ist eine Person, die jetzt dort mal gearbeitet hat, ihre Meinung dort relativ umfangreich kommuniziert hat, inklusive zwei Personen, die dort anscheinend, weiß man ja auch nie im Netz, ehemalige Mitarbeiter sind von ComSci, die dort gekündigt haben, die er dort gescreenshottet hat. Also das muss man mal ins Verhältnis natürlich setzen, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert und haben natürlich im Auge, wie es da weitergeht bei ComSci, ob da was dran ist, nicht dran ist und wo die Entwicklung so hingeht. Jersey Number, bei mir hat es eine Woche länger gedauert wegen dem Zoll. Ich glaube, das hat bedingt was damit zu tun. Aber bei mir hat es tatsächlich auch relativ lang gedauert. Aber das lag, glaube ich, auch nicht an ComSci. Übrigens, der Gründer von ComSci ist einer, den er hier besonders toll hervorgehoben hat. Das ist dieser Tim Getsch. Er schreibt da, da müsste es zwei von denen geben. Einer für die technische Seite und einer für die strategische Seite. Der ist seit 2007 dabei. Also fast jetzt 25 Jahre. Gründer, Founder und anscheinend immer noch aktiv. Ist, glaube ich, auch ein bemerkenswerter Zeitraum für diesen guten Tim Getsch. Gibt es den einen oder anderen Report, könnt ihr euch schon mal angucken, falls ihr da ein bisschen mehr über den erfahren wollt. wo es tatsächlich einen öffentlichen Showdown gab, hatten wir ja letzte Woche ausführlich berichtet.
Jo, das war wild.
Und da gab es jetzt ein Happy End, Alex, kann man das sagen, oder?
Ja, also ganz wilde Nummer, ne? Es war irgendwie wie damals mit der Oma, die hat dann so die Dornvögel geguckt und Rosenkrieg. Da haben sich zwei alte Männer mit zu viel Geld und zu viel Zeit und zu viel Internetanschluss behagt irgendwie über Tage hinweg. Kurzfassung, Patrick Ryan, nee, genau, andersrum. Jeff Wilson hat so ein bisschen exposed, dass Patrick Ryan vielleicht in der Vergangenheit das ein oder andere Mal auf seine eigenen Karten geboten hat oder hat auch über seine Instagram-Stories immer mal Auktionen ja, hervorgehoben und gehypt und darauf hingewiesen, dass man da eventuell immer drauf bieten könnte, weil das total coole Karten wären. Dann hat Patrick Ryan zurückgeschossen und sagte, dass Teapot, der Angestellte, der glaube ich für Market Movers verantwortlich ist, beim Sports Card Investor, auf die Karten von Jeff Wilson bietet, dafür Geld kriegt, aber auch selber alles dafür tut, dass seine eigene Sammlung nicht an Wert verliert. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Spieler er sammelt. Weiß nicht, ist auch egal, weil jetzt irgendwie. Ja. Also jetzt kein so ein B-Tier-Spieler war es, glaube ich. Und Teapot würde auch alles dafür geben, dass die Preise da nicht dumpen und hast du nicht gesehen und Schild selber. Und ja, dann ist es irgendwie in so einem TikTok-Niveau Ex-Twitter-Instagram-Beef geendet und ganz wilde Stories wurden hochgeladen. Patrick Wein hat seine private Handynummer in die Story gepackt und meinte, schreibt mir, wenn ihr was braucht. Ich so, was passiert jetzt hier gerade? Lange Rede, keinen Sinn. Jetzt am Ende hat sich wohl Patrick Ryan dafür entschuldigt, dass er Teapot und Jeff Wilson da irgendwie angezählt hat. Hat dann auch ein offizielles Entschuldigungsstatement released und hat dann wohl $50,000 für die Atlanta Child Healthcare Foundation gespendet. Ja, ich weiß es irgendwie nicht, wenn ich ehrlich bin. Also Jersey Number schreibt es gerade rein. Hans Meiser hat vermittelt, vermittelt. Irgendwie, ich fand es eine ziemlich wilde Nummer. Also ich glaube, dass keiner von den Jungs unschuldig sind, wenn ich ehrlich bin. Das sind, glaube ich, auch alles keine Kinder von Traurigkeit, die auch ganz genau wissen, wie sie ihre Reichweite einsetzen können. Ich glaube, am Ende des Tages, dass einfach Patrick Ryan keinen Bock auf Stress hat, glaube ich, auch keinen Bock hat auf Stress mit Geoff Wilson, der ja auch schon gewisse Hebel auch drüben in den USA hat. Zeugt aber von Größe, wenn ich ehrlich bin, dass er dann irgendwie $50,000 in ein Kinderhospital reinknallt, was er auch nicht hätte machen müssen. Und das zeigt mir, dass er dann wahrscheinlich doch das Herz am rechten Fleck hat und ich nach wie vor im Team P. Wine Collector spiele und Geoff Wilson genauso schlimm ist, wenn nicht sogar noch schlimmer. So nämlich. Guten Abend, Kenny.
Sehr gut. Dann haben wir hoffentlich das Letzte zu dieser Thematik gelesen und gehört. Braucht kein Mensch. Am Ende hat es das Gute, dass das gespendet worden ist. Also hat es dann doch sein Gutes gehabt, dass wir uns hier ein bisschen amüsieren durften.
Herrlich, oder? Ich habe mich gefühlt wirklich wie so ein Buch um Wattenscheid auf der Fensterbank und unten prügeln sich so zwei alte Menschen. Einfach so out of nowhere. So ein Golf-Vierfahrer prügelt sich mit einem Fahrradfahrer, ja, weil der eine dem anderen die Vorfahrt genommen hat. Ja, Mann. Oder so genauso hat sich das auch irgendwie angefühlt. Richtig geil.
Ja, das stimmt.
Apropos geil. Wir sprechen jetzt über Männer in weißen, engen Hosen, wo die Hosen aufgeschnitten werden. Und da wird jetzt natürlich Goldie wird ziemlich fickerig. Denn es gibt jetzt bald eine neue Otani One of One mit einem Stück von der Hose, die er getragen hat im vierten Spiel der World Series. Hat man hinten den Logoman entnommen und packt diesen Logoman in eine wunderschöne Karte, die ich, wenn ich ehrlich bin, bei einem Goldie im Koffer sehe. Und ich hoffe mal, dass er das Glück hat, diese Karte zu ziehen. Da gehört sie hin. Aber wild, oder?
Ja.
Die Karte ist schon geil.
Ja. Aber jetzt findet man überall Stellen, wo irgendwo dieser Logoman noch. Jetzt ist es die Hose, nicht nur das Trikot.
Ja, ich kann dir sagen, warum. Weil wenn du dir das Bild mal anguckst von dem vierten World Series-Spiel, das sieht man nämlich hier gerade, also die Zuschauer, Zuschauerinnen, die es heute sehen und nicht hören, denn der Otani hat nämlich zwei verschiedene Logomans auf seiner Uniform. Das Jersey hat einen goldenen Logoman. Den goldenen Logoman kriegen ja die Jungs, die einen MVP-Award gewonnen haben oder einen anderen Award gewonnen haben. Und auf der Buchse ist der normale Logoman. Ne? Vielleicht deswegen. Ich glaube, mit dem Trikot haben die noch was anderes vor. Aber es ist nur eine Bold Prediction meinerseits.
Da ist bestimmt irgendwas dran. Also das, glaube ich, könnte so sein.
Aber Goldie hat recht, die Karte muss man ziehen. Kaufen ist nicht drin, das ist richtig. Aber vielleicht sprechen wir heute noch. Okay, lassen wir das. das fand ich witzig. Also ich fand es total witzig, wenn ich ehrlich bin. Und zwar hat Slapstocks mal gegenübergestellt. Man kann für 21.000 US-Dollar kann man eine James Wood Rookie Auto Super Fractor One of One Karte kaufen, in einem Authentic Grade. Man kann aber auch für 20.000 US-Dollar Frozone kaufen mit dem Samuel L. Jackson Autogramm aus Topps Chrome. Was würdest du dir eher kaufen, Markus? Ein MLB Rookie Super Fractor oder Jackson?
Ich würde mir wenn ich das Geld hätte, würde ich mir die Jackson kaufen.
Ja. Echt?
Weil es Samuel L. Jackson ist. Ich kann mit James Wood ehrlicherweise nicht viel anfangen. Aber das dürfte nichts von beiden schreiben, New York City Baller.
Ja, aber das ist gerade nicht das Spiel, New York City Baller. Du kannst nicht sagen, gar nichts von beiden. So funktioniert so eine Unterhaltung nicht. Das geht nicht.
Ja.
Okay, aber wir können ja mal kurz gucken. Ich würde mir eher Samuel L. Jackson Auto als Mace Windu kaufen. Also was mich halt stört, ist tatsächlich bei der Frozone, ich habe mit Frozone so gar keine Bindung, es ist ein Sticker-Autogramm und man sieht ihn halt nicht. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach ein anonymer Sticker, der auf die Karte geknallt worden ist. Bei James Wood sehe ich da vielleicht einfach noch ein bisschen Potenzial. Maybe. Ich würde mit der Baseballkarte gehen.
Gut. Da kommen wir uns ja nicht in die Quere beim Kauf.
Ist doch gut. Wir kommen uns nicht in die Quere. Dann kann jeder seiner Wege gehen.
Sehr gut. Würdest du die Karte kaufen?
Ich würde die einfach kaufen für den Plot. Und zwar, was passiert gerade? Cat Carl Anthony Towns, Basketballspieler, hat live on stream Inception aufgemacht, Baseball, und hat dabei auch crazy, wie klein die Baseballkarten in seiner Hand aussehen, oder? Das ist halt komplett verrückt an der Stelle. Hat live on cam eine Yamamoto Logoman One of One gezogen. Richtig geil. Oder? Richtig, richtig geiler Prügel. Yamamoto, glaube ich, gerade der Dodgers-Spieler mit dem größten Hype nach seinem unfassbaren Spiel. Cat verkauft gerade diese Karte. Und die steht zur Auktion. Also falls einer Bock hat auf ein 1-1 Dodgers-Autogramm, könnt ihr momentan reingehen. Steht, stand heute bei $13.500 mit 28 Bits. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen Bewegung drauf. Ja, it's a shame, dass es halt ein Sticker-Autogramm ist, aber das können wir jetzt halt nicht ändern an der Stelle. Ist aber eine PSA 10 Auto 10. Also eigentlich ganz geil tatsächlich. Und wenn man Yamamoto cool findet, ist das natürlich ein schöner Kauf.
Auf jeden Fall. Ein bisschen Sticker-Auto ist ja auch schön. Aber wie schön sind bitte auch die Fingernägel geschnitten von KAT? Sensationell. Könnte sich da ein
oder andere Breaker, Sache, die hab ich,
mal ein Vorbild
ja nehmen. Genau, das ist nämlich genau das Ding. Ich frage mich so oft auf Whatnot, ey Jungs, so eine Nagelschere oder so ein Nagelknipser, das sollte halt schon drin sein, wenn man so ein Flagship für 300 Euro verkauft, die Hobbybox, ihr kleinen Schlawiner. Kann man sich mal kurz 5 Minuten ins Badezimmer stellen.
Sehr gut.
Ich glaub's auch besser mit den Frauen, habe ich gehört.
Auch ziemlich wild fand ich die Übersicht hier. Und zwar die Preise von den NBA-Rookies. Und zwar The Collectible Guru hat momentan so die Rookie of the Year, die auf NBA.com die Odds, die sich dort verteilen, also wer der mögliche kommende Rookie of the Year ist. Da ist Con Knüppel, geiler Name einfach, auf Platz 1.
Name ist alles.
Cedric Howard 2, ja. Cooper Flagg 3. Edgecom 4 und Kalkbrenner, auch sehr geil auf 5. Und das verglichen mit den höchsten Selling Card Prices für die jeweiligen Spieler. Und das ist halt schon eine krasse Sache, ich finde. Also Platz 3, wie gesagt, momentan in den Odds ist Cooper Flagg, der vor der Saison schon sehr, sehr gehypt war. Und die teuerste Karte, die öffentlich verkauft worden ist für Cooper Flagg, liegt bei 97.600 US-Dollar. Und der gute Herr Knüppel auf Platz 1 momentan mit in den Odds, die teuerste Karte für 7.000 oder Kalkbrenner auf Platz 5 mit $1.600. Also das Verhältnis passt nicht ganz so, finde ich, in dem Moment.
Ich finde das ganz, ganz verrückt. Also Maxi Boloch schreibt es gerade rein. Ich hätte der Dylan Harper eigentlich auch erwartet, aber es kann natürlich sein, dass die Dylan Harper Karte Genau, die wurde auf Verkauf für 40.000.
Aber gut, ich weiß nicht, wo der in den Rookie of the Year Odds steht. Wahrscheinlich nicht unter den Top 5.
Sein. Ja, der ist wahrscheinlich rausgefallen, weil er jetzt ja irgendwie längerfristig verletzt ist. Ich finde, ich würde Edgecom vor Knüppel sehen, wenn ich ehrlich bin, so performance-wise.
Es soll jetzt nicht um die Odds gehen.
Ja, ich weiß. Ich will es einfach mal ganz kurz, ich will den Spannungsbogen aufbauen.
Okay, so.
Ich habe einen Faden verloren, ich muss mir schnell was einfallen lassen. Nee, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte Edgecom bei dem Ranking höher gesehen, hätte ihn aber auch bei den Kartenpreisen deutlich höher gesehen, weil was der Junge da momentan abreißt, ist wirklich vom anderen Stern, muss man auch mal ganz ehrlich sein. Ich persönlich bin so ein bisschen Dylan Harper Fan, weil ich einfach finde, dass er unfassbar erwachsen schon spielt und reif, wie er spielt. Und ich glaube, Cooper Flagg, dem muss man einfach noch mal ein bisschen Zeit geben. Das Team ist einfach Arsch aktuell. Und wenn man ihn auf Point Guard stellt, ist das natürlich auch eine Sache, wo ich sagen muss, weiß ich jetzt nicht, ob der dahin gehört. Aber das sind nur meine Gedanken dazu.
Aber welchen von den 5 Spielern würdet ihr jetzt für den aktuellen Value da rein investieren? So hat ja der Collectible Guru die Frage auch gestellt.
Wo ich jetzt rein investieren würde?
Ja.
Ich würde in Edgecom gehen. Wo würdest du reingehen?
Ich bin zu weit weg.
Jackson Dart. Jackson, da ich liebe dich.
Sorry, muss Scadaboo. NBA bin ich, kann ich, würde ich gar nicht investieren, weil ich da einfach zu weit weg bin. Da müsste ich mich auf solche Influencer wie dich verlassen und müsste dann in Edgecomp quasi mit investieren. Aber das, da habe ich keine Ahnung. Könnte ich mir kein eigenes Bild machen momentan.
Okay.
Edgecomp. Genau. New York City Baller schreibt auch, VJ. Alex hat nur noch einen Spieler im Kopf. Schreibt Boops. Wer denn?
Tristan da Silva. Unser Goldjunge. Ich wurde von allen belächelt. Hoops wurde von allen belächelt. Der Junge spielt bockstark. Und da lassen wir auch keine Luft mehr dran kommen. Der performt gut. Lass den Jungen mal in Ruhe. Der macht das gerade sehr, sehr ordentlich bei der Magics. Aber so ist es natürlich nicht mehr. Hoops, halt die Klappe. Du hast die größte One-of-One-Sammlung von dem, den ich kenne. Er sagt, er kann den Namen bald nicht mehr hören. Du bist ein Schnacker, ey. So, weiter im Text. Ken Golden.
Ken Golden hat einen eigenen YouTube-Kanal und ich kann behaupten, ich habe mehr Abonnenten als Ken Golden auf YouTube, Leute. Er ist auf jeden Fall am Start, hat 82 Abonnenten, hat ein Video gemacht bisher, zwei Videos, glaube ich, mit eins unter anderem mit Drake, Logan Paul. Also wenn ihr da mal reinfolgen wollt, unsere Pflicht ist darüber zu informieren. Ken Golden hat jetzt auch einen YouTube-Channel, nachdem jetzt ja auch bald die neue Netflix-Serie am Start ist, von dem Guten. Wer auch am Start
genau, ist. Am 23.12. geht es da übrigens weiter, Freunde. So also passend zum Weihnachtsfest.
Das ist geil. Das ist
cool. Könnt ihr euch schön abends vollgefressen aufs Sofa knallen und The Golden Touch gucken. Und apropos auf Sofa knallen und Golden Touch. Davin Adams hat nochmal bestätigt, ich mag die Serie übrigens auch sehr gerne, Animatrix, dass sie teilnehmen beim Topps MVP Buyback Programm. Das hat auch Davin Adams Europa geteilt. Das war ja auch so ein bisschen die Frage, kann man auch da in Ruhrmond, wie man so schön sagt, die Karten eintauschen gegen Store Credit. Jo, könnt ihr machen, die sind mit dabei. Also wenn ihr das nächste Mal in Ruhrmond seid, nehmt ihr eure Karten mit von Otani und von Aaron Judge und freut euch da über schönen Davin Adams Store Credit.
Genau, worauf ihr euch vielleicht auch freuen dürft. Kennt ihr noch diese Karten hier? Die ist mit einer der bekanntesten Sports Illustrator for Kids. Ist eine relativ bekannte von Tiger Woods.
Wer hat denn wohl in seinem Stream gesagt, dass das die einzig wahre Rookie-Card
von Tiger Woods ist? Das war bestimmt der liebe Alex.
So nämlich. 5 Jahre vor seiner Upper Deck Rookie-Karte. Das ist die einzig wahre Rookie-Karte von Tiger Woods, Freunde.
So nämlich. Und diese Set. Also Sports Illustrated for Kids feiert ein kleines Comeback in Zusammenarbeit mit Leaf. Gibt es jetzt auch Sports Illustrated Kids. Dort werden teilweise auch neue Sportarten so ein bisschen mit reingebracht. Ins Hobby Pickleball zum Beispiel findet man dort. Aber auch ein paar College-Football-Spieler, die dort am Start sein werden. Und Leaf hat quasi die Lizenz sich gegönnt und bringt diese historische Mate auf Metallkarten übrigens dann raus.
Jo, finde ich Quatsch.
Ja. Du findest
das? Ja, finde ich Quatsch.
Die Metallkarten ja, Quatsch oder die Idee?
Finde ich gerade gar nichts Positives dran. Also erstens, ich weiß nicht, aus welcher Google-Bildersuche, die das Sports Illustrated Kids-Logo runtergeladen haben, illegal. Das sieht komplett Arsch aus mit dem weißen Hintergrund auf der lilanen Karte. Und ich finde gerade so bei Sports Illustrated Kids, das macht's doch aus, dass es diese Karten sind, die man so rausbricht aus so einem Bogen und du halt nie weißt, ob du die Karte jetzt komplett reinscheißt oder ob du das irgendwie einigermaßen sauber rausgetrennt kriegst. Nur weil man es machen kann, muss man es ja auch nicht tun. Also das holt mich gerade gar nicht ab. Tut mir leid, bin ich jetzt ehrlich.
Muss ja auch Sorry. Nicht. Vielleicht bist du nicht die Zielgruppe für dieses Set. Kann ja der Chat
mal. Ja, aber guck mal, die Sache ist doch, die Grundidee von Sports Illustrated Kids ist doch, dass du Sportstars, Sternchen in einem ganz, ganz frühen Stadium auf diesen Bogen drauf knallst und sagst, ey, das ist unserer Meinung nach, das sind die Rookies, egal für welchen Sport, die dieses Jahr richtig durchdrehen, dass die Kinder sehr, sehr früh Identifikationspersonen haben. Und jetzt nimmst du das, machst es auf Metallkarten, für Leaf und im Hintergrund denkst du irgendwie, die KI hat einen Müllhaufen Kaufen entworfen.
Also ich kann das schon,
zufällig.
Ja.
Nee, ich finde es gar nicht geil.
Ich kann schon ein Stück weit nachvollziehen. Die Karten sind auch nicht teuer. $8 sollen die wohl kosten und nur online zu kaufen sein. Ich glaube, die Zielgruppe, wie der Name schon sagt, ist ja für Kids und die mit so einer Metallkarte, die dann irgendwie so eine Metallkarte in der Hand haben, weil das heutzutage die Technik hergibt oder weil es da einfach funktioniert. Ich verstehe schon die Idee dahinter. Für den Preis ein 8-Dollar Karte, die sich in der Regel vielleicht der ein oder andere auch leisten kann als Kid, so eine Metallkarte, die vielleicht auch ein bisschen hochwertiger wirkt, weil es eben eine Metallkarte ist, sich zu gönnen. Also die Idee dahinter kann ich schon ein Stück weit verstehen. Ob ich mir so eine Karte holen würde, ob ich die schön finde, nein.
Aber willst du ernsthaft, dass dein Kind eine Metallkarte hat? Und du willst, dass dein Kind diese Metallkarte hat und auf euren,
wenn
auf
sie
den
die
Stein, auf den Stein eurer Einfahrt so lange schärft, bis sie dich damit um Taschengeld erpressen kann, körperliche Gewalt anwendet bei dir. Willst du das wirklich?
Das will ich nicht, aber wenn ihr eine Metallkarte gefällt, dann dürfte sie natürlich eine Metallkarte haben. Aber
so, dann dürfte sie eine Metallkarte haben.
Nur weil dem Papa keine Metallkarte gefällt, würde ich sie jetzt dann nicht ihr vorenthalten wollen. Aber wie gesagt, schön ist sie nicht. Ich gebe dir recht, ich würde mir so lieber so eine Rausreißkarte, wie man es halt so kennt, wünschen. Kartendesign ist
die. Aber die Sache ist halt, so Sachen funktionieren nie. Das ist wie die gescheiterte Beziehung mit einer Ex-Freundin. Meine Oma hat immer gesagt, eine gebrochene Tasse kannst du kleben, die kannst du einmal spülen und danach ist sie nicht mehr dicht. Da kannst du sie wegschmeißen. Und das ist genau mit solchen Retro-We-Life-We-Wife-Sets. Einfach nicht machen. Lass es einfach in dem Setting. Ich finde es zum Beispiel so geil, dass Wemby auch eine Sports Illustrated Kids Rookie-Karte hat, die man rausprickeln muss aus dem Bogen. Finde ich einfach mega geil. Ganz ehrlich. Ich finde, das ist wirklich von Leaf. Das ist wirklich Schmutz. Ich finde daran nichts Positives. Können wir gerne in meinen DMs hart drüber diskutieren. Können wir machen. Ich finde die Karte richtig scheiße.
Wir haben 100 Kinder gefragt und 98 haben gesagt, hässlich. Aber Opa Leaf meinte, darauf stehen die Kids, schreibt Kukaracha. Sehr gut, sehr gut. Schmutz. Da haben wir dann auch schon zu viel Worte über dieses Set verloren und wir sind auch schon relativ weit, deswegen gucke ich gerade mal so ein bisschen in die Themen. Ein Thema, was ich auf jeden Fall rein muss, Alex, du kannst gleich auch nochmal in die Liste gucken, was wir auf jeden Fall nochmal reinnehmen müssen.
Ja,
ihr Chef. Ist auf jeden Fall das Thema Dutch Auctions, Leute. Weil das schon eine kleine, was heißt Revolution ist, aber wie kennt Dutch Auctions gab es bei Panini vor allen Dingen für First of the Line Products bereits, wo es darum geht, dass es einen Ceiling Price gibt, also was weiß ich, 30.000 und der sinkt dann von Stunde zu Stunde um $100, wo man dann jederzeit quasi dann zuschlagen kann und zu dem Preis, den man dann eben möchte, bis eben die Boxen ausverkauft sind. Ja, dann kann man entweder so lange spekulieren, bis es möglichst weit unten ist, hat aber vielleicht Pech, weil dann schon alles ausverkauft ist. Das ganz grob zusammengefasst ist eine Dodge Auction. Und Top sagt laut Collect und Yahoo Sports, dass es für ein paar Serien, Details sind da noch nicht genannt, auch das Selected Card Releases, so heißt es hier, genutzt werden kann, bereits ab nächsten Monat, was bedeuten würde ab Dezember, soll dieses Thema einmal genutzt werden und getestet werden. Gab's schon mal, das gab's bei Zero Cool von Josh Luber, da gab's nämlich mal ein Set, da ging's so in Richtung Blind Dutch Auction und man merkt auf jeden Fall, Josh Luber bringt da sein Wissen und die Erfahrung, die er hat, zumindest mit diesem Test auch mit rein. Das gibt's jetzt dann bald für die Sets. Wie findet ihr das? Ich finde das spannend. Hast du was gesagt?
Nee, ich überlege gerade, wie ich das finde, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde es halt schwierig. Es ist halt irgendwie, so wie es ja damals auch Panini gemacht hat, ein Stück weit mit den Dutch Auctions by the First of the Line, hat mich jetzt persönlich nicht ganz so umgehauen, dass sie es jetzt machen. Es war für mich, glaube ich, so eine Frage der Zeit, aber wie der Kukaracha reinschreibt, das ist halt dieses künstliche Erzeugen von FOMO und Fear of Missing Out. Ja, also müssen wir, glaube ich, einfach mal gucken, wie die Boxverfügbarkeit sein wird und wie tief die Boxen fallen im Preis. Ich hoffe ja immer, dass vielleicht mehr Leute die Boxen dann kriegen, die sie auch ernsthaft haben möchten und es für die Scalper einfach ein bisschen uninteressanter wird, weil der Gamble dann zu hoch wird für die ganzen Experten. Aber ich glaube, das müssen wir einfach mal schauen, wie sich das dann so entwickelt mit der Zeit. Welche Boxen gibt es dann? Wie ist die Verfügbarkeit? Wo settelt sich der Boxpreis? Aber ich bin ganz ehrlich zu dir, Markus, bei einer NBA Topps Chrome Box zahle ich lieber im Dutch Auction Verfahren 50 Euro über dem Groundpreis, als irgendwie das Doppelte an einen Scalper zu bezahlen. Bin ich auch ganz ehrlich zu euch.
Mhm. Ja. Die offizielle Begründung ist flexiblere, marktgetriebene Preisfindung und faire Chancen bei beliebten Drops. Das ist die offizielle Begründung, warum man das tut, dass der Markt am Ende selber bestimmen soll, was ihm diese Serie wert ist. Verstehe aber auch dieses FOMO-Feeling. Tatsächlich, eben hat's, Animatrix hat es, glaube ich, so reingeschrieben, das würde ich mir eigentlich wünschen. Es gab bei Zero Cool, das war ein bisschen anders tatsächlich, da konnte man am Anfang, jeder konnte quasi, was ist ihm die Box wert? Also jeder hat quasi eingeschickt, was ihm die Box wert. Daraus wurde dann so ein Median gebaut und alle, die quasi drüber, glaube ich, waren,
drüber oder waren,
haben die Box dann bekommen, sozusagen. Oder sowas, glaube ich, so ungefähr. Mag auch ein bisschen falsch sein, aber das fand ich tatsächlich noch ein bisschen geiler, weil dann hast du wirklich so ein bisschen, okay, ich zahle, bin da dafür bereit, das zu zahlen. Entweder habe ich Glück oder ich bin eben raus und du gibst halt konkret ein Angebot mehr oder weniger ab. Und aus diesen ganzen Angeboten entsteht dann quasi ein Marktpreis. Am Ende gibt's einfach viele, viele Leute da draußen, die viel, viel Geld haben im Hobby und wahrscheinlich dementsprechend die Preise weiter oben bleiben werden und relativ schnell dann auch ausverkauft sein wird, diese Boxen, je nachdem, was es dann auch wird. Deswegen, ich weiß nicht, ob der Effekt da so groß sein wird oder der das, was man sich vielleicht erhofft.
Wir zahlen 80er-Prügel. So nämlich La Cucaracha. Auch mal ein bisschen die Preise beeinflussen im Markt. Ja, aber auch da müssen wir, glaube ich, einfach immer gucken, wie es vom Markt angenommen wird, ne? Und wie weit die Preise fallen. Bei Panini gab es auch teilweise First-of-the-Line-Releases, wo die Preise auf einen Minimumpreis runter, also wo die Boxen auf einen Minimumpreis runtergegangen sind, ne? Also jetzt auch nicht so, dass jede Preis überteuert verkauft wurde. Ich glaube, das müssen wir einfach mal gucken bei Topps, wie sie es handhaben. Stand heute immer skeptisch bleiben, sagt hinterfragen. Mein Statement ist trotzdem, ich zahle lieber 50 Euro mehr als den günstigsten Preis, als am Ende beim Scalper zu stehen und da 150 Euro mehr zu bezahlen.
Genau so ist es. Hi Bin, schön, dass du noch reinkommst. Genau, Alex, was haben wir noch? Was müssen wir noch mit reinnehmen?
Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir könnten ein bisschen auf das Thema Releases gehen. Und zwar, da können wir oben mal beginnen mit Formel 1. Als ich die Karten gesehen habe, da haben mir ja die Ohren geschlackert, mein Junge. Das ist ja der Wahnsinn. Du kannst da mal in eine Slideshow reingehen. Mhm. Und zwar, Topps bringt jetzt Formel 1 Dynasty raus. Und das ist wieder so geil. Die Patches bei den Formel 1 Karten sind wirklich crazy. Also Russell, Mercedes Stern, Verstappen, Red Bull Logo, bei Lewis Hamilton, Reißverschluss vom Hosenstall, mit einer Forza Ferrari Inscription. Einfach geil. Ich finde übrigens, dass Lewis Hamilton sehr ähnlich unterschreibt zu Steph Curry, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das ist schon echt verrückt. Also ihr könnt mal gucken. Viele Breaker haben ab heute Abend die Spots schon online. Wenn ihr da reingehen wollt, ist, glaube ich, auch eher eine Box, die man in so einem Box-Break-Setting sich gönnt. Aber die Karten sehen halt unfassbar geil aus. Also wirklich jetzt Wahnsinn.
Ja, richtig schönes Set. Preislich, hast du da was gesehen schon? Wenn du sagst,
Leider nicht tatsächlich. Müsste ich jetzt lügen, wo die Box liegt. Habe ich eben nicht mehr geschafft, reinzugucken. Wo liegen die Dynasty-Boxen? Bei 2,5 oder sowas, kann das sein?
Und bestimmt hin, ja.
Also Bauchgefühl jetzt, nicht wissend. Aber dann kommt ja noch ein Set raus, worauf wir alle warten, wie kleinen NBA-Mäuse. Und zwar Topps Chrome kommt endlich raus. Endlich das erste Topps Chrome Set in der Ära von Topps mit der NBA-Lizenz, also jetzt wieder zurück, neue Ära, die jetzt wieder beginnt. Und hier haben wir das Beispiel von KD, der das erste Mal unterschreiben wird, lizenziert. Und die Karte, ich finde, Markus, die sieht ja so geil aus. Klar, die Super Fractor sieht eh geil aus, müssen wir nicht drüber diskutieren, aber auch im roten Design, im schwarzen Design, also das ist wirklich, ich habe so Bock auf das Set. Da werde ich mir auch die ein oder anderen Prügel kaufen. Dylan Harper, here I come.
Übrigens verschoben der Presale von heute auf morgen aufgrund der ganzen technischen Probleme, die es da im ganzen Internet heute gab. Glaube ich morgen jetzt 16 Uhr. Also wenn ihr den Podcast hört, an dem Tag, am Freitag, könnt ihr gegebenenfalls die Chance auf Topps was zu bekommen.
Genau, dann haben wir noch ein Soccer-Set, auf das wir Soccer-Boys alle gewartet haben. Und zwar kommt UCC Merlin raus. Ne? Richtig geil, Checklist habe ich ja gestern Abend auszugsweise geteilt. Erstmal zu den Karten, die wir jetzt hier sehen. Erstmalig wird es ein Insert geben, das dem Champions-League-Sieger gewidmet ist. Mit dem offiziellen Matchball drin. Ne? Das ist eigentlich ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat einen schönen Bezug. Ich finde das Kartendesign auch clean. Ich finde, das Merlin-Logo sieht immer aus wie so eine abgehalfterte Geisterbahn auf so einem drittklassigen Rummel, die Merlin heißt. Weiß ich jetzt persönlich nicht, ob das Logo so groß aussehen muss. Aber auch da, wer bin ich, der das beurteilen darf. Noch geiler ist aber in dem Set, und das hat Topps witzigerweise auf der Homepage nicht stehen und auch bei den Preview-Fotos nicht stehen. Es sind Marks of Excellence-Karten drin. Und da werde ich ja wieder ein bisschen spitz, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja meine Lieblingsserie. Habe ich ja schon auch den einen oder anderen Prügel in meinem Koffer. Und zwar dieses Mal wird mit dabei sein Sir Alex Ferguson, der war schon mal im Set, ist jetzt wieder drin, deswegen hoffentlich höher nummeriert. KK wird wieder mit drin sein im Mailand-Trikot. Und was noch geiler ist, Freunde, Miro Klose im Bayern-Trikot ist am Startchat. Wie geil ist das? Wow, das ist so wild. Würdest du dir so ein Klose Marks of Excellence kaufen, Markus?
Klose Marks of Excellence kommt auf den Preispoint an, aber ja, auf jeden Fall.
Also Kagawa, also nur mal kurz so, Kagawa lag so bei 120, 150 Euro am Anfang. Und ich finde, das kann man für so eine Karte auch schon mal, ja, Leute, ihr müsst euch mal von dieser Vereinsbubble freimachen. Der Bruder hat uns in sämtlichen internationalen Turnieren in die nächsten Runden geschossen. Ist WM-Torschützenkönig. Ich glaube schon, dass man dem Bruder auch mal eine Karte widmen kann. Sehr. Oder nicht? Sehe ich es jetzt falsch?
Gehört dazu.
Aha, so nämlich Chat. Bayern geht nicht. Ja, St. Pauli geht genauso wenig, Herr Kukaracha. Jetzt sei mir mal nicht böse. So nämlich.
Sind sicher. Ja, gut. Haben wir noch was? Neues Set? Ich glaube nicht, ne?
Dann haben wir oben noch NFL. Phoenix kommt raus. Ist jetzt so ein Set. Ja, geht an mir immer so ein bisschen vorbei. Auch als NFL-Dude ist jetzt nicht so oben auf meiner Agenda drauf. Ich finde dieses Jahr auch die Rookie-Class irgendwie echt schwierig. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch darauf freuen. Ist, glaube ich, ein schönes Einsteiger-Set und kann man sich mal gönnen, wenn man mal was NFL-mäßiges aufmachen möchte.
Genau. Ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein, weil der Gast kommt bestimmt gleich und dementsprechend müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Wir haben auch schon fast die 1,5 Stunden geknackt.
Wahnsinn.
Wir haben auch 2, 3 kleinere Themen vergessen. Ich glaube, das Wichtigste haben wir aber auf jeden Fall am Start gehabt. Ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall der kommende Samstag, der Collectors Day in Ida Oberstein. Da freuen wir uns sehr, viele von euch zu sehen.
Gibt's da noch? Wenn ihr noch kommen wollt und ihr hört das und ihr seid weder auf dem Discord noch auf der WhatsApp-Gruppe, schreibt Markus oder mir bitte auf Instagram. Die Einladungen gehen handverlesen raus. Aber es wird euch sehr gut gefallen, wenn ihr da seid.
Genau. Schreibt uns gerne. Programm ist alles soweit geplant. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Ansonsten am Donnerstag bist du nochmal live auf deinem Kanal
Richtig.
Was erwartet uns da?
Wieder ein Potpourri buntes. wir werden über Karten quatschen. Erstes Stündchen gucken wir uns ein bisschen Karten an. Ich habe was Schönes vorbereitet. Wir gucken uns am Donnerstag mal Non-Sport-Karten an und philosophieren, was es da so Schönes gibt. Das ist der Plan für Donnerstag. Und danach gehen wir wieder in meinen kleinen Gebrauchtwagenhandel, weil wir sind jetzt nebenberuflich Gebrauchtwagenhändler im Car-Dealer-Simulator und machen das wirklich sehr, sehr ordentlich. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie man einen Gebrauchtwagenhandel betreibt und zum Erfolg führt, kommt gerne rein. Donnerstag 8:30 Hemptons Car Club.
Freunde. Samstag. Dings, Freitag Podcast an. Da kommt, wie gesagt, gleich die Aufnahme. Wenn da nichts schief geht, habt ihr am Freitag einen neuen Podcast im Kasten. Da dürft ihr euch auch drauf sehr freuen. Ansonsten dann bis Samstag, Sonntag, Waterboys und dann Dienstag wieder der Hobby Talk, Leute. Vielen, vielen Dank. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr wisst Bescheid, gerne 5 Sterne im Spotify da lassen, Like da lassen. Freut uns auf jeden Fall sehr. Und dann würde ich sagen,
bis Samstag. Wir freuen uns sehr auf euch.
Macht's gut.
Haut rein.
Ciao, ciao.
Tschüss.